im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Studio Literatur, einer Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Mein Name ist Stefan Petermann und das Thema heute ist Literatur und Social Media, Literatur im Internet, Literatur und Crowdfunding, Literatur im Digitalen. Und ich freue mich sehr, dass mir eine wunderbare und in diesen Dingen wahnsinnig erfahrene Gesprächspartnerin gegenüber sitzt. Herzlich willkommen, liebe Romina.
Hallo, Stefan.
Wir werden dieses große, große, weite Thema anhand deiner Biografie besprechen, an dem, was du getan hast und gerade tust. Da freue ich mich sehr darauf. Bevor wir damit loslegen, spielen wir vielleicht ein Lied. Du hast ein bisschen Musik mitgebracht. Was hören wir zuerst?
Genau, ich würde sagen, wir steigen ein mit Epic von Calexico.
Bevor wir ins Gespräch einsteigen, würde ich dich gerne kurz vorstellen. Romina Nikolic, geboren in Suhl, lebt heute in Jena und du bist wahnsinnig viel. Du bist Lyrikerin, Autorin, organisierst Lesungen, Lesereien, machst Workshops, arbeitest für den Lesezeichen e.V., den Literaturverein, als Projektmanagerin, machst da viele Projekte und schreibst, veröffentlichst. Dein erster Band ist 2010, war das, glaube ich, eine Jahresgabe der Literarischen Gesellschaft Hemmer. Und das dürfen wir auch schon verraten, im nächsten Jahr erscheint ein neuer Band in der Edition Muschelkalk. Da nehme ich an, dass dann André Schinkel, der Herausgeber der Reihe, in einem Jahr an dieser Stelle mit dir sitzen wird und über dein literarisches Schaffen und dein Schreiben sprechen wird. Darum soll es heute gar nicht so sehr gehen, sondern wollen ein bisschen über Social Media, wie Literatur ins Internet, in dieses große, weite Feld hineingeraten kann und was du damit zu tun hast, wie du präsentierst, wie du schreibst, wie das dein Schreiben beeinflusst. Und bevor wir in der Gegenwart 2021 landen, würde ich ein bisschen zurückgehen und dich gerne fragen, wann du zum ersten Mal gemerkt hast, dass soziale Medien, Internet wichtig für dein Schreiben ist und vielleicht auch wichtig für das Präsentieren deiner Texte ist.
Das ist eine gute Frage. Wann habe ich das gemerkt? Also ich habe Literatur schon immer, also seit es das Internet gibt und seit ich alleine Zugang zu einem Computer hatte, unbeaufsichtigt Zugang zu einem Computer hatte und zum Internet hatte, habe ich dort gelesen und selber geschrieben und so, dass man gesagt hat, man präsentiert es im Internet. Also ich habe jetzt zum Beispiel keinen Blog oder so, sondern wenn, dann mache ich mal was bei Instagram oder bei Facebook rein oder so. Aber wir haben, Moritz und Gause und ich, wir haben ja diese Lesereien in Jena und dann auch wirklich thüringenweit gemacht gehabt ab 2009. Solche Sachen haben wir natürlich online präsentiert, weil man da einfach mehr Leute erreicht hat. Und also das war eher so erstmal so ein Öffentlichkeitsarbeitstool und gar nicht sowas wie, ich poste da meine eigenen Texte für mich. Und oh Gott, das war so wirklich graduell. Also ich könnte es jetzt nicht festnageln, wann das der Punkt oder die Erkenntnis da war, dass das Internet irgendwie für Literatur sinnvoll ist, sondern das hat sich so ergeben, beziehungsweise es war einfach schon immer da, dass man da eben auch mit Texten arbeiten kann.
Genau, zu Moritz Gause, mit dem hast du ja, der schmerzlich vermisst wird, kann man glaube ich sagen.
In Thüringen auf alle Fälle,
genau. Und mit dem hast du ja mehrere Lesereien gemacht, die glaube ich auch einen sehr spielerischen Ansatz hattet, Orte probiert, Lesungsformate ausprobiert. Und du hast jetzt gesagt, ihr habt das als quasi Präsentationstool benutzt. Was war die Plattform, auf der ihr da gearbeitet habt
damals? Genau, wir haben hauptsächlich, also wir hatten eine Website tatsächlich noch, also das würden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen, aber wir hatten, wir haben Facebook genutzt, hauptsächlich als, wir hatten da verschiedene Seiten oder haben natürlich das auch immer auf unseren eigenen Seiten dann gepostet und so weiter, wenn wir Veranstaltungen hatten oder eben auch die Bilder dann von den Veranstaltungen. Mhm. Das war ja das, was dann immer so gezogen hat. Wir waren ja im Kunsthof und das ist ja an sich schon als Location total cool, weil wir jedes Mal wechselnde Ausstellungen hatten. Im Rahmen derer wir unsere Veranstaltung hatten und es sah halt einfach total cool aus immer. Mhm. Und es hat sich halt sehr angeboten, das dann nochmal zu zeigen und nochmal auszuwerten quasi mehr oder weniger.
Genau, ihr habt das sozusagen nicht als reines sozusagen Werbungstool oder Präsentationsmöglichkeit benutzt, sondern auch so ein bisschen als Archiv quasi.
Genau, also genau. Das steht auch, glaube ich, noch alles, das steht auch noch alles online, kann man sich auch
anschauen. Okay, was ja super ist, weil das 2009 sagst du, ist jetzt ja auch schon 12 Jahre.
Das ist echt schon arg lange her, ja, genau. Das stimmt.
Genau, und jetzt würde ich gerne so ein bisschen in die Gegenwart springen und fragen, wie du heute arbeitest, was vielleicht auch heute noch so ähnlich funktioniert wie damals, was sich so ganz stark vielleicht auch geändert hat. Wie arbeitest du heute sozusagen mit den Möglichkeiten, die das Internet dir bietet?
Ja, es ist alles noch mehr vernetzt. Ich meine, jetzt haben wir ja sowieso durch Corona nochmal eine ganz eine krasse Ausnahmesituation und eine besondere Situation, dass man quasi wirklich auch darauf angewiesen ist, diesen digitalen Raum zu nutzen, um überhaupt an Publikum zu kommen oder um überhaupt veranstalten zu können. Mhm. Und ja, ich bin gerade beim Lesezeichen e.V. Tätig und mache da Projektarbeit und mache unter anderem eben auch diese ganze Social-Media-Arbeit, weil ich einfach total Lust drauf habe und weil ich sowieso, das ist immer so das Ding, ja, die Romina hat eh immer das Handy in der Hand. Genau, ich schaue halt, das ist so ein Ding, man kann natürlich einfach das Internet nutzen wie ein Gefäß und kann da Sachen reinstopfen, ja, und halt hoffen, dass jemand dann vorbeigeht und sagt, ah, das ist aber schön, was ihr da in eurem Gefäß habt und so, finde ich cool irgendwie. Das war ja eine Weile so und das wird auch von vielen noch so genutzt, also von so älteren Autoren. Es sind ja jetzt ganz durch Corona ganz viele ältere Autoren auch online gegangen und haben sich bei Insta angemeldet und wundern sich jetzt erstmal so, ich poste doch ganz schöne Bilder von meinen Büchern, wieso kauft die denn jetzt keiner? Und das hängt natürlich damit zusammen, dass momentan Content, also die Algorithmen haben sich quasi geändert und Content an sich ist nicht mehr der Bringer, sondern du musst interagieren, du musst diese Vernetzungstools, die es gibt, nutzen, du musst interagieren.
Wirklich. Ganz kurz, was meinst du mit Vernetzungstools?
Du musst die Leute taggen, du musst mit den Leuten, also
taggen heißt markieren sozusagen.
Markieren, genau, du musst die markieren, damit die Leute es sehen, weil es gibt ja, also die meisten folgen so vielen Accounts, dass du gar nicht mehr mit deinem tollen Content, den du vielleicht hast, angezeigt wirst und du musst halt.
Kann man das nicht so als eine persönliche Ansprache so erklären? Also ich merke das ja auch, wenn ich irgendwo getaggt wäre, gucke ich da hin und finde das super und lass dann ein Like irgendwie da.
Genau.
Weil ich sozusagen angesprochen bin. Also das ist auch was Egoistisches dann in gewisser
Weise. Genau. Also das ist halt, ach Gott, da könnten wir jetzt, allein damit könnten wir jetzt wahrscheinlich 5 Stunden füllen mit diesem ganzen Social Media Ding. Also allein mit dem Insta-Ding. Aber ja, genau, das ist halt so eine Sache, wie man die Aufmerksamkeit lenkt und wie man quasi ja seine Zielgruppe irgendwie erreicht und wie man aber halt auch wirklich sinnvoll Sachen vernetzt. Weil ja, es gibt wahnsinnig viel und keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel ein größerer Verlag bin oder so und ich habe auf der einen Seite meine eigenen Werbesachen, die ich poste, die aber gar nicht, finde ich, wenn ich das jetzt so beobachte aus meiner Perspektive, auch als Veranstalterperspektive, die werden nicht so wahrgenommen wie das, was die Blogger machen, die Buchblogger. Das ist einfach viel, viel lebendiger. Weil
woran liegt das?
Weil die einfach anders kommunizieren. Und weil Verlagscontent, das ist vorproduziert, das ist glatt, das ist von der Werbeagentur vielleicht gemacht. Und also es gibt natürlich auch hochprofessionelle Blogger, wo das auch alles ganz glatt und geschniegelt aussieht. Aber ich habe immer den Eindruck, dass die Leute, wo es wirklich so ein bisschen rougher ist und noch so ein Hauch, so dieses dilettantisch Begeisterten hat, jetzt nicht in Bezug auf das, was sie schreiben, sondern in Bezug auf das, wie es gemacht ist. Mhm. Also schon liebevoll, aber irgendwie halt ein bisschen Seele halt hat. Und das ist halt bei Firmen und Verlag, große Verlage sind halt nun mal auch Firmen, das geht halt so ein bisschen verloren, weil die halt so ihren Contentplan auch haben. Und zum Beispiel jetzt war wieder Muttertag, da ist halt überall so ein Muttertagspost, da wird schnell im Archiv geschaut, oh, was haben wir irgendwie gerade, was passt irgendwie, welches Buch passt? Und dann posten wir halt dazu nochmal was oder irgendein Zitat oder so. Und das ist halt einfach nicht so geil. Ne?
Geht es da vielleicht auch so um den Echtheitsanspruch, wo man sagt, die Firmen, die haben alle bestimmte Absichten, die wollen verkaufen.
Richtig.
Und der Blogger, der macht das eben aus eigener Überzeugung. Dem glaube ich dann auch.
Genau, das ist halt so, genau, es ist so ein Authentizitätsding. Also, oder so, so eine Absicht halt. Wenn du halt weißt, okay, der Verlag will mir halt was verkaufen. Der Blogger, ja meine Güte, der macht ja auch im Endeffekt Werbung für den Verlag. Aber ich sehe das jetzt, auch die Autoren, die interagieren natürlich mit ihren Verlagen auch, ne, und freuen sich, wenn der Verlag was macht. Aber ich sehe halt wirklich, dass das mit Bloggern oder mit Fans auch einfach nur. Es ist ja nicht jeder, der ein Buch postet, ein Buchcover postet oder so, oder zeigt, wie er da beim Kaffee irgendwie ein Buch liest. Ist ja nicht jeder gleich ein Blogger oder so, aber es sind ja teilweise auch einfach nur Fans oder halt Vielleser oder whatever. Und die Interaktion, die bringt einfach mehr, weil da auch Gespräche entstehen. Und das ist halt so ein Ding, der Algorithmus registriert halt gar nicht den Content, die Qualität des Contents, sondern der registriert die Bewegung, die um ein Content herum entsteht. Also wird da kommentiert, wird da geliked, wird da gibt es da wieder Connections, was weiß ich, wenn ich halt einen Post mache und tagge irgendwie den Autor und den Verlag, und wird das dann in Stories aufgenommen und so weiter und so fort. Also das ist alles, macht alles mehr Sinn als das, was halt zum Beispiel große Verlage machen.
Also Kommunikation schlägt Content quasi.
Genau, richtig.
Aber Kommunikation ist ja zum einen, entstehen ja immer Missverständnisse. Also da ist die Frage, wie man damit umgeht. Aber mich würde vielleicht auch interessieren, es ist ja auch wahnsinnig zeitaufwendig. Du musst ja dann permanent gucken, wer liked dich. Du musst zurückliken. Und wenn du nicht likest, entsteht vielleicht schlechtes Gewissen. Und also wie geht man damit um, permanent quasi in diesen Strom eintauchen zu müssen?
Das ist halt eine Frage der Größe. Also ich habe ja verschiedene Accounts, die ich betreibe. Ich mache den Literaturburg-Account für ein Lesezeichen e.V. Da sind wir über 1.100 knapp, und ich selber bin gerade auch über 1.000. Es ist natürlich mehr Aufwand. Ich bin auf Insta, ich bin auf Twitter, ich bin auf Facebook. Bin ich denn noch? Tumblr? Ja, also ich decke so ein paar und habe dann auch mehrere Accounts, weil ich halt verschiedene Projekte da habe. Zum Beispiel meine Fanfiction-Projekte, die liefen auch über die Social-Media-Plattform und wurden darüber, Discord und so, das haben wir als Organisationstool verwendet. Das ist ja so ein Chat-Channel-Ding quasi, was hauptsächlich von Gamern genutzt wird. Und es ist wahnsinnig zeitaufwendig. Also wenn du jetzt hier meinen Partner sitzen hättest, der würde dir einen Vortrag darüber halten, wie schrecklich es ist, wenn man dann beim Abendessen auch immer aufs Handy schielt und so. Und es ist wahnsinnig zeitaufwendig, weil du musst halt, es ist wirklich nicht so, dass du was postest und legst dann das Handy weg, sondern du musst dann wirklich schauen, was passiert. Weil gerade die erste Stunde nach einem Post ist halt entscheidend, so. Dafür, wie der Algorithmus ist, aber das ist so ein Ding, da müsste man wahrscheinlich jetzt mal einen Workshop dazu geben.
Da gibt es bestimmt viele Interessenten. Ja. Ich glaube, ich würde gerne mal sozusagen vielleicht am ganz konkreten Beispiel, also wenn du sagst, du postest jetzt nicht privat oder für deinen Fanfiction, für deinen Account, sondern ihr habt ein neues Buch, um meinetwegen Rückkehr zu Ranis oder zurück zu Ranis oder eine Veranstaltung, die ihr sozusagen öffentlich machen wollt und bekannt machen wollt. Wie gehst du da vor? Überlegst du da, für den Kanal muss ich die Ansprache wählen, für den Kanal das Foto auswählen? Wie gehst du da vor?
Oh Gott, das ist wirklich ganz unterschiedlich, weil ich versuche es halt eben nicht zu sehr nach Plan zu machen. Also natürlich schaut man, was passt da besser, was passt da besser. Und also es gibt ja da verschiedene Tools, wie man quasi auch so cross-posten kann, dass du, was weiß ich, wie heißt das eine Ding? Das ist quasi so ein Tool, so ein übergeordnetes Tool. Da bereitest du alles vor und kannst es auch queuen, also quasi planen, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt halt gebracht wird. Und es gibt einige, die machen dann einfach überall das Gleiche rein und überall die gleichen Hashtags, überall den gleichen Text und so weiter. Und das funktioniert halt nicht gut, weil das kommt bei den Leuten halt auch nicht gut an, wenn sie halt sehen, naja, klar, das ist einfach nur generisch überall das Gleiche reingepastet. Und deswegen, ich schaue halt immer, dass es wenigstens ein bisschen variiert und angepasst ist, auch von der Ansprache her, weil man sieht ja, also im Backend quasi siehst du ja, was du für Publikum hast und was für Leute da zugreifen auf den Content, und da kann man das so ein bisschen, auch kann man so ein bisschen, gibt es ein paar Stellschrauben, die man benutzen kann, um zu schauen.
Da musst du, sag ich jetzt mal, 20-Jähriger, klar, musst du wahrscheinlich anders ansprechen, als wenn du den klassischen Literaturleser von 60 Jahren hast, oder?
Genau, ja, klar. Wobei man halt auch immer schauen muss, wer ist man selber? Das ist, glaube ich, die Hauptsache, wer ist man und was hat man quasi, was will man irgendwie rausbringen in die Welt? Weil ich meine, wenn man sich halt zu sehr verstellt, wenn ich jetzt da wirklich zu sehr variieren würde auch, dann ist es halt auch gleich wieder unauthentisch, ja, weil es ist ja schon, also ich glaube, das ist wirklich so das Um und Auf, dass man halt irgendwie erstmal weiß, okay, wer bin ich und wie will ich das kommunizieren, und da natürlich ein bisschen variieren, aber halt nicht zu sehr, dass man sagt, okay, hier sind die 60-Jährigen, da ist man jetzt da mit Schlips und Kragen, und bei den anderen irgendwie, keine Ahnung. Nee, also das ist, es ist schwierig, also es ist wirklich ein weites Feld, und ich glaube, ich habe eine Freundin, die mit mir studiert hat, Resi Resolut ist sie, also Theresa Werner heißt sie, die hat mit mir Literaturwissenschaft studiert und Kunstgeschichte auch in Jena, und die hat sich darauf spezialisiert, die macht, die nennt sich selber Digital Storytellerin, Und die hat sich wirklich darauf spezialisiert und gibt da auch Workshops und Coachings und bringt es den Leuten bei, wie sie erstmal selber checken, was sie eigentlich da transportieren wollen, beziehungsweise vernetzt halt auch Leute. Das ist halt auch so ein Ding, man kann nicht alles selber leisten. Man muss die Leute zusammenbringen. Und das ist halt auch so ein Punkt meiner Arbeit, dass ich halt sage, okay, ich mache wahnsinnig gern so Anthologieveranstaltungen oder so große Veranstaltungen, wo viele Leute zusammenkommen. Ich liebe unser Festival auf Burg Ranis, weil ich finde manchmal das, was im Hintergrund, im Backstage passiert, was für Leute sich da begegnen oder was dann auch nach den Lesungen für Publikumsbegegnungen noch auf dem Hof dann stattfinden, wenn es denn wieder möglich sein wird. Ich finde das noch fast noch interessanter als die Lesung an sich. So, das ist so ich liebe es einfach an dieser Arbeit halt.
Ja. Lass uns da vielleicht dann gleich nochmal weitersprechen und jetzt noch ein weiteres Lied spielen, das du mitgebracht hast.
Ach Gott, ich würde sagen, wir hören mal einen Song von Andrew Bird. Hör ich gerade sehr gerne. Ja.
Ja, dann lass uns jetzt vielleicht über ein sehr spektakuläres Projekt, was dich mehrere Jahre lang begleitet hat, besprechen. Deine Hannibal-Bücher. Und bevor wir darüber sprechen, vielleicht lass uns noch ein bisschen über Fanfiction reden, weil, glaube ich, vielen gar nicht bewusst ist, was es eigentlich ist, was es heißt. Wie würdest du Fanfiction beschreiben?
Das ist eine Art zu schreiben über Bücher, über Texte, über Filme, über teilweise auch Bands wird da geschrieben. Also quasi über Dinge, die schon da sind und die schon fertig sind, wo es schon ein Werk quasi gibt, die dann adaptiert werden und also nochmal umgesetzt werden. Was weiß ich. Ich selber komme aus dem Akte X-Fandom. Ganz früher so mit 12, 13 habe ich angefangen, Akte X-Fanfiction zu lesen. Weil ich einfach immer teilweise die Serie gar nicht schauen durfte in dem Alter, weil die immer so spät kam und weil sie auch eigentlich für das Alter vielleicht jetzt gar nicht so geeignet war. Jedenfalls habe ich dann halt im Internet mir da Texte angeschaut und es geht eben über so, also es ist Fiktion. Also es werden die Geschichten weitergesponnen, es werden alternative Enden geschrieben, es wird, was weiß ich, gerade bei Akte X, die Mulder-Scully-Romance wird dann halt weitergeschrieben, das, was in der Serie nicht gezeigt wird. Es geht dann auch vielfach ins, ins X-Rated-Dings rein, was jetzt auch nicht so altersgemäß war, aber naja, whatever. Ich habe sehr gut Englisch dadurch gelernt. Ja. Ich habe dann ein sehr gutes Englisch-Abi gemacht, weil ich einfach so früh angefangen habe, auf Englisch diese Texte zu lesen, weil die großen Plattformen für Fanfiction sind einfach englischsprachig, weil das halt die Sprache ist, die halt auf der Welt am häufigsten gesprochen wird. Und das ist ein Riesenfeld, also da gibt es ganz viele Subgenre auch und ganz viele abgefahrene Ausprägungen. Ich habe da mal für Website, für dieses feministische Magazin einen Text darüber geschrieben, was Fanfiction eigentlich aus feministischer Sicht leistet, weil ein Großteil der Fanfiction-Schreiber sind halt einfach Frauen. Oder Menschen, die sich als weiblich identifizieren. Und das ist wahnsinnig spannend, wie da zum Beispiel auch Sexualität dargestellt wird. Und was es da für wie da bestimmte Rollenmodelle aufgebrochen werden und so weiter. Also es ist total interessant. Und generell dieser ganze Aspekt der Transformative Work, also der Adaption, wie man quasi über bestimmte Grenzen hinaus oder Sachen, Inhalte nochmal transformiert und für ein anderes Medium quasi abändert. Ne? Wenn dann bei Hannibal zum Beispiel, das waren ja Bücher, dann gab es die Filme, dann gab es die Serie und jetzt wird aus der Serie werden wieder Texte geschaffen, beziehungsweise gibt es dann ja auch natürlich Fan-Art, ganz viel Verschiedenes, ganz abgefahren, cooles Zeug. Und ja, genau, also das finde ich wahnsinnig spannend, wie das quasi, wie der Stoff an sich, es ist ja ein Thema, das irgendwie tausende Jahre alt ist, also diese Stoffgeschichte oder Motivgeschichte, wie quasi Stoffe einfach weitergegeben werden und sich dadurch verändern, aber irgendwie auch im Kern immer die gleichen Themen eigentlich verhandeln, ja.
Ja, es ist irgendwie so eine Doppel-Emanzipation. Einmal so vom Autor, der halt, wenn du so das klassische Verständnis hast, der schenkt dir halt eine Welt und du darfst dich drinnen bewegen, aber darfst nichts anfassen. Mhm. Plötzlich kommt jemand und sagt, okay, das ist ganz nett, ich baue das mal um, und dann wird halt aus dem Haus ein Schiff, einfach weil dir das gefällt. Und das Zweite ist so dieses, du löst dich auch von bestimmten Verbreitungsmöglichkeiten. Also du brauchst nicht mehr Sokamp, der 10 Harry Potter Fangeschichten verlegt, weil das wird nicht passieren, sondern du machst eben diese Foren, schreibst auf Englisch und hast dann plötzlich so die ganze Welt zur Verfügung, die halt deine Texte, das finde ich sehr interessant.
Ja, ja, da gibt es Wahnsinn, da gibt es so krasse Phänomene. Ich meine, ein berühmtes Beispiel ist natürlich immer hier 50 Shades, genau, wo es dann quasi wieder kommerziell wurde, weil das Fanfiction an sich im Internet ist eigentlich nicht kommerziell. Also das machen die Leute in ihrer Freizeit, und das machen die wirklich, das ist das, was mich so beeindruckt hat daran. Das ist jetzt ein bisschen ketzerisch, aber manche dieser Autorinnen oder Autoren und Autorinnen sind da mit so einer Leidenschaft und mit so einer Akribie und mit so einer Professionalität am Werk. Ich möchte mal meinen, dass jetzt nicht alle Autoren, die gut im Futter stehen und in Lohn stehen, so einen Anspruch an sich haben. Wie diese Menschen, die da, was weiß ich, die sind ja auch, das sind von Lehrern über ich kenne welche, die auch an meinen Projekten teilgenommen haben, die arbeiten im Bundestag eigentlich, ja, und haben da irgendwie Bürojobs und gehen halt nachmittags nach Hause oder abends nach Hause und setzen sich dann halt noch 3 Stunden hin und arbeiten wirklich ganz akribisch an ihren Texten und haben dann auch wirklich ihre Fans wieder im Fandom, die warten auf nächstes Kapitel. Und das ist wirklich toll. Und das ist natürlich auch so ein Ding bei Fanfiction. Du hast natürlich ein direktes Feedback. Du wartest jetzt nicht wie als Autor, ne? Du schreibst dein Buch in deiner stillen Kammer und dann nimmt das der Verlag und dann geht das hin und her mit dem Lektor und dann kommt das irgendwann raus und dann wartest du halt auf Rezensionen. Das hast du nicht. Das ist viel unmittelbarer natürlich bei der Fanfiction. Ne? Du bist da, die Leute warten da direkt, die reißen es dir quasi aus der Hand und dann kriegst du auch unmittelbar deine Breitseite oder dein Lob. Und das ist für viele sehr interessant. Ich kenne auch ein paar Autorinnen und Autoren, die klassisch publizieren und die aber auch unter Pseudonym im Fanfiction-Bereich arbeiten, weil sie halt sagen, es ist einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis mit dem Schreiben und ja, man kann sich nochmal anders austoben und so weiter und so fort. Und halt dieses direkte Feedback ist halt sehr schön. Das ist jetzt dadurch, dass viele Autoren auch online sind direkt, ist das nochmal was anderes. Ich finde das wahnsinnig lustig. Da ist jetzt auch so große Autoren. Maritza Bodrušić habe ich jetzt gesehen. Die ist jetzt auch bei Instagram. Oder was weiß ich, Sascha Stanišić ist es ja sowieso schon länger. Sein Insta- und Twitter-Game ist wirklich top-notch. Ja. Und Jan Rönert, hier aus unserem Thüringer Kreis, der ist jetzt auch bei Instagram.
Ja, aber sozusagen zu den Fanfiction, also es fehlt ja dann auch so ein Filter. Also wenn man sozusagen den Text direkt online stellt und die Reaktion bekommt, dann ist es ja was anderes, als wenn man an einem Text arbeitet. Es ist jetzt sozusagen keine qualitative Bewertung sozusagen. Aber es gibt ja sozusagen dieses klassische Veröffentlichungsgame, wo halt ein Lektor drüber schaut und es wird gegengelesen. Und und da geht sozusagen unmittelbar direkt raus. So.
Da gibt es ein System. Das ist nutzen manche nutzen es nicht. Das ist so eine persönliche Entscheidung. Aber ganz viele Autoren, die ich kenne, haben, oder AutorInnen, die ich kenne, haben Beta-Reader. Also Leute, die halt sagen, also quasi der Lektor für die Fanfiction ist quasi der Beta-Reader, der das dann quasi erstmal zugeschickt kriegt und der Feedback gibt und der quasi Fehler ausmerzt und der aber halt auch so, was weiß ich, irgendwelche erzählerischen Inkonsistenzen irgendwie versucht mit auszumerzen. Und das ist natürlich auch immer die Frage, welchen Anspruch man hat. Es gibt da wahnsinnig ambitionierte Fanfiction-Projekte. Eine Bekannte von mir hat, ich glaube, es war Stolz und Vorurteil genommen und hat ein Crossover gemacht aus Stolz und Vorurteil und der Geschichte von Hannibal Lecter und Will Graham aus Hannibal, aber in einem ABO-Verse, also in einem Alpha-Beta-Omega-Verse, wo quasi ganz eigene Gesetze und Regeln gelten.
Ganz kurz,
gelten.
Was ist das für ein Universum?
Das ist ein alternatives Universum, in dem die Menschen, oh Gott, das muss ich jetzt schauen, dass ich das irgendwie runtergebrochen kriege, Jens. Es ist so ein bisschen aus der Biologie, also so, wo, da werden quasi so Verhaltensmuster von, ich sag jetzt mal, Wolfsrudeln oder Wölfen oder ja so hundeartigen Lebewesen angewendet auf Menschen. Und da gibt es dann so Alphas und Omegas und so weiter. Und das ist ein Universum, in dem auch MPreg, also Male Pregnancy, möglich ist. Und das ist halt so ein interessantes, ich sag jetzt mal, Gesellschaftsmodell auch, dass dann Männer plötzlich eben schwanger werden können. Und dieses Role-Reversal-Ding, was da halt irgendwie läuft, ist da total interessant auch.
Gibt es eigentlich auch sozusagen dieses Universum in, sag ich mal, klassischen Literaturbetrieb oder existiert sowas nur im Fanfiction-Bereich?
Ich habe es tatsächlich, das müsste ich mal recherchieren, weil das würde mich auch interessieren, ob es mittlerweile so ein bisschen durchgesickert ist. Also ich kenne es tatsächlich erstmal jetzt nur aus dem Fanfiction-Bereich.
Ja. Dann lassen wir jetzt vielleicht den Sprung schaffen zu deinen Hannibal-Büchern. Was hast du da gemacht, was da passiert?
What did you do? Ich habe, ach Gott, da muss ich ein bisschen einen Bogen machen. Ich bin 2014 Mama geworden. Und jeder, der irgendwie mal ein Kind bekommen hat oder irgendwie sich in Elternschaft begeben hat, weiß, dass die Anfangszeit ist halt so ein bisschen boring und die Nächte vor allen Dingen, man ist halt viel wach und man ist halt das kleine Menschlein, das redet halt noch nicht mit einem, ne, logischerweise. Und ich habe da halt angefangen, wieder Fanfiction zu lesen. Ich, wie gesagt, früher Akte X und dann bin ich halt irgendwie so, weil ich Hannibal gerade geschaut hatte in der Schwangerschaft und ich fand die Serie wahnsinnig gut, bin ich dann halt irgendwie auf Hannibal-Fanfiction hängen geblieben.
Lass uns ganz kurz Hannibal zur Erklärung, was das ist, worauf das beruht. Und
genau, Hannibal Lecter, also die Geschichte über den Kannibalen und über den kannibalistischen Serienmörder, genau. Da gibt es ja das Schweigen der Lämmer ist das bekannteste. Und der Rote Drache, das ist quasi die Vorgeschichte vom Schweigen der Lämmer, in der Hannibal Lecter noch frei ist. Aus dieser Vorgeschichte, in der Hannibal Lecter, der Kannibale, frei ist und als Psychiater arbeitet oder Psychotherapeut und parallel quasi ermittelt der FBI-Agent Will Graham und sucht nach einem Mörder. Und es ist halt witzig, weil er nimmt dann Hannibal Lecter als, er konsultiert ihn immer, ohne zu wissen, dass er eigentlich der Mörder ist. Und er ergibt sich dann halt so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und die Serie, die Brian Fuller gemacht hat, der von Pushing Daisies und Dead Like Me bekannt ist, irgendwie so auch so ganz großartigen Serien. Der hat das Ganze eben adaptiert es gibt ja die Filme mit Anthony Hopkins und so weiter, mit Julianne Moore und Jodie Foster, großartig. Brian Fuller hat das eben adaptiert für eine Fernsehserie mit Mads Mikkelsen und Hugh Dancy.
Die kam so 2013 so.
Genau, da war das, glaube ich, schon 2015 hat sie, glaube ich, geendet, genau. Okay. Und sie lief nur drei Jahre leider. Der hat halt das auch so ein bisschen verändert schon alles und es ist wirklich eine wahnsinnig interessante Adaption und ich habe es irgendwie, ich finde das wahnsinnig faszinierend, weil er halt selber, Brian Fuller, der Serienmacher, der ist wahnsinnig offen, was halt wirklich so Fandom-Arbeit anbelangt. Und der lädt quasi alle ein und sagt, hey, hier ist der Stoff, wirft das quasi raus und sagt, hier, macht was draus. Es ist total toll, wenn ihr kreativ arbeitet. Und so in diesem ganzen Spirit, ich kam da halt rein und habe da diese ganzen Leute irgendwie kennengelernt, die Texte gelesen erstmal, so für mich nur. Und bei vielen Texten auf AO3, auf dieser Plattform, steht dann halt unten immer, stehen dann von den Autoren immer die Twitter-Handles oder die Insta-Handles oder eben viele sind auf Tumblr gewesen, bevor der große Tumblr-Purge kam, weil jetzt auf Tumblr darf man jetzt keine Pornografie mehr zeigen, deswegen sind jetzt viele da abgewandert, leider. Dann folgt man auf diesen Plattformen den Leuten und dann kommt man irgendwie zwangsläufig auch ins Gespräch und ergibt sich so ein Austausch und ich habe da wahnsinnig viele Leute kennengelernt, die total cool sind. Und ich habe gedacht, oh, irgendwie möchte ich was machen und möchte was quasi so ganz pathetisch gesagt zurückgeben. Und habe dann gedacht, naja, was kann ich? Und ich hatte da gerade 2015, glaube ich, mit Jan Röhnert so ein Anthologieband gemacht zu Paulus Böhmers. Nee, Moment, 2016 war das. Zu Paulus Böhmers 80. Geburtstag. Also Paulus Böhmer, der Autor. Und ich dachte, ja, ich kann das eigentlich, ich kann das organisieren. Ich habe sowieso immer Sachen organisiert und mit vielen Leuten organisiert. Und warum nicht einfach eine große Fandom-Anthologie machen, um einfach dieses Internetphänomen Fanfiction halt für die Leute, denen quasi was zu schenken, was sie anfassen können und was sie sich zu Hause ins Regal stellen können. Es ist ein bisschen, keine Ahnung, eigentlich dachte ich, na gut, vielleicht ist es ein bisschen eine dumme Idee, aber auf der anderen Seite, das sind halt Autoren, viele, ich habe ja gesagt, es gibt welche, die ja auch traditionell publizieren, aber die meisten davon werden wahrscheinlich nie ein eigenes Buch machen, wenn sie es nicht selber machen, ja, so im Self-Publishing. Da wird kein Verlag kommen, wie jetzt bei Stephanie Meyer, und sagen, hey, der Text ist eigentlich gar nicht so schlecht, den können wir verkaufen, also jetzt. Ja, ne? Also das ist ja bei Stephanie Meyer, das war diese Twilight-Geschichte und so weiter und so fort. Und und deswegen habe ich gesagt, lass uns das doch machen. Da habe ich mit einer Freundin zusammengetan, die ich da auch kennengelernt habe übers Fandom. Und die ist IT-lerin und die ist wahnsinnig gut organisiert. Also ich habe immer gesagt, wir bräuchten vielleicht das und das noch irgendwie. Mhm. Und dann hatte die irgendwie plötzlich eine Mailingliste irgendwie organisiert, wirklich innerhalb kürzester Zeit mit den entsprechenden Tools und so weiter.
Also musst du erstmal quasi eine Struktur schaffen, um überhaupt das Projekt angehen zu können.
Genau. Wir haben dann einen eigenen Blog gemacht und hatten dann die Ausschreibungen und haben uns halt vernetzt mit ganz vielen Leuten, haben erstmal ausgelotet, ob es da überhaupt ein Interesse dran gibt, und da haben ganz viele gesagt, oh ja, cool, das wäre voll schön und so. Ohne zu wissen, wer wir eigentlich sind und ohne unsere Qualifikation dafür zu checken. Das ist halt auch so ein Ding, man hat da wirklich einen wahnsinnigen Vertrauensvorschuss aus dem Fandom bekommen. Und wir hatten dann relativ schnell nach der Ausschreibung, wir haben das so thematisch gemacht, haben gesagt, okay, wir machen es jetzt nicht ganz wild durcheinander, Kraut und Rüben, sondern wir sagen, okay, wir geben dem Ganzen irgendwie einen gewissen thematischen Rahmen und haben das ausgeschrieben, haben viele Texte bekommen, mussten dann auch auswählen, mussten dann auch, natürlich haben wir das gemacht, haben lektoriert und so. Das war für viele aus dem Fandom erstmal eine ungewohnte Erfahrung, dass da wirklich nochmal jemand so intensiv auch in den Text reingeht und Anmerkungen macht und so. Und die waren aber, also die im Buch sind, die waren da alle ganz dankbar und haben das auch wirklich gut mitgemacht. Und das war ganz, ganz schön. Und dann haben wir gesagt, okay, wie kriegen wir es gedruckt, ne? Weil das ist ja, wir hatten ungefähr für 300 Seiten Texte.
Ich sag, okay. Und Bilder waren ja auch.
Bilder auch, genau. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen das über Crowdfunding. Aber das stand relativ schnell fest, dass wir über Crowdfunding versuchen. Und
war das, seid ihr damit eingestiegen? Also war das von Anfang an da oder kam das dann im Laufe des...
Nee, wir haben das den Leuten so von Anfang an gesagt, also wenn wir es drucken wollen, man kann das ja auch online machen. Es gibt ja ganz viele Zines, die quasi online dann einfach als PDF zum Download irgendwie bereitstehen. Und das ist an sich auch eine gute, legitime Sache. Aber wir haben gesagt, es wäre halt cool, wenn wir es irgendwie gedruckt kriegen könnten, und wir versuchen es einfach. So, es war irgendwie, so ein Test, und dann haben wir uns halt hingesetzt und haben uns eine Strategie überlegt fürs Crowdfunding. Also Crowdfunding, ne, das ist dieses Ding, wo halt Leute einfach sich zusammentun und jeder gibt einen gewissen Anteil an Geld. Und
genau, da gibt es ja so spezielle Webseiten sozusagen, wo man das Projekt einstellen kann, und dann so einen bestimmten Zeitraum definiert man, und da wird dann das Geld dann eingesammelt.
Genau. Ja. Und wir haben Kickstarter genutzt, haben es über Kickstarter gemacht, das erste Projekt zu Radiance Anthology. Und es war schockierend tatsächlich, weil wir hatten einen Monat angesetzt für 16.000 Euro. Und ich glaube, wir waren innerhalb von 25 Stunden voll finanziert. Also wir hatten natürlich allen Bescheid gesagt, hatten gesagt, sagt euren Freunden Bescheid. Wir haben da entsprechend die Leute getaggt und so weiter. Und dadurch,
ganz kurz, aber sozusagen, ihr habt schon da sozusagen auf die, wo du am Anfang davon gesprochen hattest, über die Vernetzung, das war sozusagen ganz elementar wichtig. Kannst du sagen, wie viele Leute da quasi von Anfang an wussten, und waren das 50 Leute, 100 Leute oder?
Naja, das Fandom, das sind ein paar tausend Leute. Okay. Oder ich würde jetzt mal, weil ich weiß es nicht, weiß tatsächlich nicht, wie viele wir sind, aber es sind ein paar tausend Leute. Und wir haben natürlich 100 Autoren im Buch drin gehabt. Und das ist natürlich super praktisch, wenn du einfach schon so eine Basis hast von Leuten, die auf alle Fälle dieses Buch haben wollen und die ein großes Interesse daran haben, dass so ein Buch entsteht. Und dadurch hast du halt einfach schon mal eine gute Grundlage. Und die haben das natürlich dann weiterverbreitet. Und wir hatten auch richtig Glück. Wir haben dann sind auch rangegangen, einfach ganz, ganz frech, und haben dann Brian Fuller halt getaggt. Und der fand das total geil und hat hat das auch das Buch gekauft und hat da nochmal die Werbetrommel irgendwie mitgerührt, indem er einfach darüber getweetet hat, dass er das Projekt so, hey, cool, ich habe da gerade ein total cooles Buch.
Hat man das gemerkt dann, als er da Tweetke abgesetzt.
Das kam ja, genau. Also wir waren schon voll finanziert, aber da, das war einfach nochmal so ein wahnsinniger Boost. Und wir waren dann innerhalb von, also als der, wie gesagt, wir waren am ersten Tag voll finanziert. Und dann lief es ja noch einen Monat weiter und wir sind von 16.000 Euro, die wir eigentlich brauchten, um zu drucken, waren wir dann beim ersten Buchprojekt am Ende bei irgendwas über 54.000 Euro. Und es ist natürlich wahnsinnig komfortabel für ein Buch, das man drucken möchte. Und ich meine natürlich, Versand ist natürlich auch noch mit drin. Und es ist bei weltweitem Versand ist es schon auch eine Nummer oder eine Hausnummer, die man da einplanen muss. Aber es ist natürlich trotzdem wahnsinnig viel für so ein Buch. Und deswegen konnten wir da wirklich ein A4-Hardcover-Band draus machen mit allen möglichen Schnickschnack wie Farbschnitt und Prägung und so weiter und so fort. Hat sich die Druckerei auch gefreut. Wir haben hier lokal in Rudolstadt drucken lassen, weil wir gesagt haben, na gut, das Geld behalten wir jetzt oder wir möchten das natürlich jetzt auch in der Region dann quasi einsetzen irgendwie. Und das war ganz schön, ja. Also das war wirklich sehr, sehr aufregend und sehr, sehr, sehr schön, das dann wirklich in Händen zu halten und bisschen irrsinnig auch, weil ich habe dann die ganzen Bücher zu mir nach Hause liefern lassen. Musste dann noch eine zusätzliche Wohnung quasi. Meine Nachbarn, die hatten gerade irgendwie, die Wohnung stand gerade irgendwie leer und meine Nachbarn meinten, ja, die ist jetzt ein paar Wochen leer hier. Und dann hatten wir wirklich eine ganze Wohnung im Plattenbau voll mit diesen, mit Paletten von diesen Büchern, die wir dann selber verpackt und versendet haben. Und das war wirklich, keine Ahnung, man muss es schon, glaube ich, ein bisschen.
Und ihr wart da zu zweit gewesen?
Ja, wir waren zu zweit. Und es war aber ganz toll, da kamen dann Mädels dazu aus Berlin, beziehungsweise in Jena war dann auch eine, meinte so, hey, ich habe euer Projekt mit gefördert, ich bin auch im Fandom, ich wohne in Jena, ich habe gerade gesehen, ihr versendet aus Jena, kann ich irgendwie mithelfen? Und es war halt total witzig, so hat sich dann so ein kleiner Kreis gebildet von Leuten, die dann mitgeholfen haben, wirklich alles freiwillig und ja, so auf freundschaftlicher Basis. Ja, das war sehr cool. Also genau, wirklich so.
Lief ja auch so gut, dass ihr dann danach noch ein zweites Buch gemacht habt auf diese Art und Weise.
Genau, wir haben es dann nochmal gemacht, genau. Ja, da hat dann auch Marc Benecke, den kennen ja einige, der hat sich dann richtig genau, der hat sich dann mit, der fand irgendwie wir hatten so verschiedene, wir haben nicht nur das Buch bei Kickstarter reingestellt, sondern hatten dann so verschiedene Förderlevels und hatten dann bei einem so ein limitiertes Schmuckdings, so ein Anhänger und den fand Marc Benecke total cool und so sind wir in Kontakt gekommen und dann hat er für das zweite Buch, weil sich dann herausgestellt hat, dass er auch Hannibal-Fan ist und dass er quasi vom Filmverleih aus in die Werbung von der dritten Staffel, in die DVD-Release irgendwie eingebunden war von Hannibal. Da meinte der so, ach ja cool, ja klar, da habe ich eine Connection und so und ja, wenn ihr möchtet, könnte ich euch dann das Vorwort schreiben für den zweiten Band und ja, keine Ahnung, das war irgendwie ganz witzig, wie sich dann halt auch solche Netzwerke plötzlich ergeben haben. Irgendwie ganz, ganz zufällig und ganz organisch einfach, ja.
Ja, also hat euch quasi dieses Crowdfunding schon ermöglicht, jetzt unabhängig von dem klassischen Literaturbetrieb das umzusetzen, was ihr gerne machen wolltet.
Ja, voll. Genau. Wir waren komplett unabhängig. Genau. Und wir hatten dann beim zweiten Projekt natürlich, die Leute wussten, was sie von uns bekommen. Die wussten, dass wir liefern. Die wussten, was wir für einen Anspruch an das Projekt auch haben. Und wir haben dann ganz gezielt auch die Ausschreibung wieder rausgegeben und haben dann auch teilweise gezielt Leute angesprochen, haben es alles nochmal ein bisschen umstrukturiert. Man lernt ja dann auch aus den Fehlern vom ersten Projekt. Und ja, das war ganz cool. Also das war auf alle Fälle ein Abenteuer, aber das sind natürlich alles Sachen, ist eine rechtliche Sache, weil man könnte sich jetzt natürlich fragen, ja Romina, wenn du so erfolgreich bist mit Crowdfunding und so Buchpublikationen, warum machst du keinen Verlag auf für Fanfiction? Aber es ist natürlich, Fanfiction ist halt Fanfiction und es ist die Rechte am Stoff liegen bei anderen und deswegen ist das alles nicht kommerziell. Das heißt, ich habe da nichts davon, also ich habe da nichts verdient dran, sondern das war wirklich auch auf dem Konto und Durchlaufposten, diese großen Summen. Und das Finanzamt hat sich natürlich gefreut, weil das besteuert wurde trotzdem.
Gab's auch einen Moment, wo du so durchgeatmet hast und gesagt, oh Gott, das ist so viel Geld und so viel Verantwortung und ich muss jetzt die Welt hinausschicken?
Natürlich, weil es kann natürlich immer was schief gehen. Und ich glaube, in der Druckerei war man auch ein bisschen nervös, weil wenn da wirklich was schief geht und so eine große Summe irgendwie weg ist, das ist ja nichts, was man jetzt auf der hohen Kante hat, wo man sagt, ja easy, komm, das machen wir jetzt einfach nochmal neu. Nee, das ist schon echt ein Ding gewesen, wo also es war aufregend in vielerlei Hinsicht.
Würdest du es noch ein drittes Mal machen?
Also nicht, vielleicht nicht so in der Form, aber ich mag das total. Ich wurde jetzt auch schon oft angesprochen, einfach wegen dieser ganzen Crowdfunding-Sache. Weil ich dachte beim ersten Mal auch so, na gut, okay, wenn man es das erste Mal macht und es funktioniert, vielleicht hat man einfach Glück. Das war auch so ein Ansporn, es halt nochmal zu machen, um zu gucken, okay, lag es vielleicht tatsächlich an unserer Strategie, die wir verfolgt haben, lag es an den Kooperationen, die wir da hatten und an dem, wie wir das Ganze angegangen sind. Und dadurch, dass es beim zweiten Mal auch funktioniert hat, wir waren auch wieder bei 48.000 Euro fürs zweite Buch, habe ich gedacht, okay, ja, ich glaube, wir haben da einen guten, wir wissen so einigermaßen, wie es geht, zumindest für so eine Art Projekt. Und ja, ich habe da jetzt auch schon einige Leute beraten dürfen, wie man sowas aufzieht. Natürlich in unterschiedlichen Bereichen, jetzt Musik oder was weiß ich, irgendwelche anderen Projekte.
Kannst du da so einen Tipp verraten oder sagst, darauf sollte man unbedingt achten oder das sollte man auf gar keinen Fall machen?
Beim Crowdfunding? Mhm. Oh Gott. Also was man auf keinen Fall machen soll, ist zu sagen, oh, ich habe hier was Cooles. Und ich stelle das jetzt einfach mal online, weil das ist direkt nach unserem Projekt passiert. Da hat ein Mädchen gedacht, oh cool, ich mache auch eine Hannibal-Anthologie, ich mache eine Lyrik-Anthologie, und die hat aber mit niemandem darüber geredet. Also man braucht, das ist wirklich, das sage ich, das ist um und auf, das würde Amanda Palmer auch sagen. Ich habe mich da viel mit Amanda Palmer, die Frau von Neil Gaiman, von dem Autor,
die Musikerin ist.
Und Musikerin auch. Ist und die erste ist oder gewesen ist, die die 1 Million Dollar-Grenze bei einem Crowdfunding-Projekt für ein Musikalbum gesprengt hat. Du brauchst eine Community. Wirklich. Das ist so ähnlich wie das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, also nur Content, nur eine geniale Idee, nur ein geniales Produkt reicht nicht. Du brauchst Leute, die sich dafür interessieren und mit denen du in Verbindung bist. Und nicht einfach nur, hey, ich habe hier was ich euch verkaufen will. Das darf nicht die einzige Verbindung sein, sondern es muss irgendwie organisch sein. Also deswegen, ich würde immer davon abraten, im stillen Kämmerchen irgendwas zurechtzubrauen und sich dann hinzustellen auf eine Milchkiste und zu sagen, hey, hier, oder auf einen Bierkasten und zu sagen, hey, hier ist es, bitte kauft alles, weil das funktioniert nicht.
Aber es ist ja auch so ein bisschen, wie sage ich jetzt mal, die klassischen Anführungszeichen, Vertriebe oder Betriebe oder Wirtschaften arbeiten, die auch immer gucken, wo ist denn die Zielgruppe? Also wenn man jetzt Zielgruppe mit Community so gleichsetzt, kann man ja auch drüber diskutieren, aber erst klar werden, für wen mache ich denn das, was ich mache? Ich habe das gemerkt, ich habe auch Crowdfunding gemacht, sowohl erfolgreich als auch unerfolgreich. Und ich habe gemerkt, dass ich mich schwer damit getan habe, weil da für mich zwei Rollen miteinander verschmolzen sind, sozusagen. Ich als derjenige, der halt etwas, ich sag's mal pathetisch, schafft, schreibt, und die Rolle des Verkäufers. Weil ich muss dann eben viel kommunizieren und viel sagen, das wird eine super Sache.
Ja, genau.
Und beim Schaffensprozess gehören für mich halt die Zweifel dazu. Also ich weiß nicht, ob das gut wird, ob ich das überhaupt schaffe. Und trotzdem da schon zu wissen, zu trommeln und so, das fiel mir dann schwer.
Also
ich merke sozusagen eine Rolle, wenn man sich auf eine Rolle beschränkt, klappt das. Und du hast ja, glaube ich, du warst ja dann auch nicht in dem Sinne, du hast ja nicht das Buch geschrieben, sondern
es war. Nein, genau. Das ist wirklich so ein Ding. Also es fällt einem leichter. Es ist einfacher, wenn man das für so ein anderes Projekt macht. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt selber meinen eigenen Muschelkalkband so bewerben müsste, das wäre, glaube ich, schwieriger.
Mhm.
Genau. Es ist wirklich, da ist die Community wirklich wichtig.
Ja.
Und die Leute, die auch dran glauben und die einen auch immer wieder pushen dann auch und sagen, hey, ja, doch, ich glaube, das ist echt ein cooles Ding. Ne?
Dann lass uns für die Podcast-Community da draußen ein nächstes Lied spielen.
Oh Gott, da habe ich direkt was rausgesucht. Und zwar, ich mag total Coverversionen. Und ich habe so eine Stalker-Playliste, wo so Songs, die eigentlich anders, also die nicht so krasse Stalky-Vibes haben, die, wenn man sie irgendwie ein bisschen anders spielt, die dann so ein bisschen stalkermäßig rüberkommen. Und von dem Song, der heißt One Way or Another, man kennt es, glaube ich, von Blondie. One way or another. Und so weiter. Da gibt es von Until the Ribbon Breaks eine total abgefahrene Version, von der es auch ein total cooles Hannibal-Fan-Video gibt. Und den hören wir uns jetzt an.
Ich würde gerne jetzt mit dir über Quick and Dirty sprechen. Eine Lesereihe, die du seit März machst, mit Lesezeichen e.V. in der ACC-Galerie in Weimar. Was ist Quick and Dirty?
Quick and Dirty, genau. Das war eine ganz, ja, eine relativ spontane Idee von Ulrike Mönnig, die im ACC das Kulturprogramm gestaltet und organisiert. Und wir hatten im vergangenen Jahr im September eine Streaming-Veranstaltung zusammen und Ulrike meinte so, ja, Romina, ich glaube irgendwie, ich sehe das, was du halt online machst und so weiter und so fort. Du kennst viele Leute, lass uns doch mal einfach irgendwie schauen, ob wir da nicht was machen können. Weil es gibt im ACC eben diese Monday-Night-Stream-Reihe, jetzt auch Corona-bedingt natürlich, eine Streaming-Veranstaltung, die jeden Montag stattfindet. Ich finde es wahnsinnig cool, dass die das wirklich durchziehen, jeden Montag einen Stream zu machen.
Und die haben dann Künstler zu Gast oder Künstlerinnen.
Genau, das ist ganz verschieden ausgerichtet thematisch. Und Ulrike kam dann eben auf mich zu und meinte so, hey, du bist doch literarisch voll gut vernetzt, lass uns doch mal schauen, dass wir da einfach noch ein kleines literarisches Standbein schaffen, wo wir einfach ganz viele verschiedene Leute in einer wahnsinnig schnellen Taktung irgendwie zeigen. Und es ist halt wie so eine kleine, ja, Teaser-Veranstaltung oder so eine Art, man kann es fast sagen, literarisches Speed-Date, wo die Leute halt ganz kurz von mir begrüßt werden, vorgestellt werden und so. Aber wirklich nicht jetzt irgendwie mit Wikipedia-Eintrag oder so, sondern ich schaue dann halt immer, dass ich so sage, hey, oh Mensch, wir kennen uns doch daher und daher und so ein bisschen die Connections auch. Weil ich finde das immer so wirklich total interessant, diese Netzwerke, die da sind. Und ich finde das viel interessanter als, wo hat derjenige studiert und was hat derjenige für Preise abgesahnt und was hat er alles schon geschrieben. So, das ist quasi sekundär interessant. Ich finde das wirklich immer viel interessanter, aus welchem Bereich, so aus welchen Kreisen kommt der und wie ist man so connected und eingebunden. Und ich finde es gerade total cool, weil viele Leute kenne ich jetzt oder habe ich jetzt im letzten Jahr einfach auch online kennengelernt und hätte die wahrscheinlich nie auf dem Schirm gehabt und bin aber jetzt halt durch dieses ganze, was weiß ich, Insta, Facebook, blablabla, dadurch, dass viele halt da jetzt sehr aktiv sind, ja, auf viele aufmerksam geworden, die ich wahnsinnig cool finde und wo ich natürlich jetzt auch bei diesem Format die Möglichkeit habe, die einfach alle mal ranzuholen und es ist natürlich einfacher, als wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt irgendwie 20 Leute, die man jetzt erstmal hier einladen muss und Hotel buchen muss und so weiter. Das ist.
Aber es sind sozusagen 20 AutorInnen, die lesen 3 Minuten und vorher ist ein kleines Gespräch.
Genau.
Und ich finde das auch sehr schön, weil sozusagen, wenn dann die nächste Autorin angesprochen wird und du begrüßt die, dann ist so dieses typische Zoom-Lächeln taucht dann irgendwie auf. Alle freuen sich dann und das hat was sehr Persönliches, das finde ich sehr angenehm. Aber der Gedanke, dass du wirklich nicht sagst, man nimmt halt drei Autoren und stellt die ausführlicher vor, sondern es geht wirklich um die Masse.
Ja, es gibt ja wirklich viele Veranstaltungen, wo auch dieser sehr reflektierten Auseinandersetzung mit dem Werk Raum gegeben wird. Und wir haben halt gesagt, boah, wir kennen halt so viele Leute und wir wollen die am liebsten alle zeigen und wir wollen auch zeigen, was es für ein Panorama gibt einfach, weil wir haben da auch so ganz unterschiedliche Leute. Wir haben da teilweise Leute, die hauptsächlich, also die noch keine eigene Publikation haben, die hauptsächlich auf Insta oder auf Clubhouse irgendwie aktiv sind. Witzig aus der ersten Sendung, der Tom Hohlfeld, der hat jetzt über diese Sendung einen Verlag gefunden.
Oh.
Und sowas, diese Effekte, das ist das, was ich halt meine, was auch bei der Literaturbook so interessant ist. Was passiert halt im Hintergrund? Das ist total cool. Und diese Vernetzungs- und Netzwerkarbeit, die finde ich total toll. Und das ist so, das ist halt im Grunde, wenn man so will, Speeddating oder es ist eigentlich eine Netzwerkveranstaltung, ne? Weil die Leute, die chatten ja auch im Hintergrund miteinander während der Sendung und es kommt da teilweise sogar so ein kleines bisschen Festivalstimmung auf. Und finde das ganz schön, ja.
Ich finde gerade dieses Nebeneinander so spannend. Das war auch in der ACC-Galerie, war vor einigen Jahren mal Max Trollig mit dem Babelsprech und zu Gast, wo auch, glaube ich, 10 Autorinnen Schweiz, Österreich da durch Deutschland gereist sind.
Genau, ja.
Und es war natürlich eine Überforderung. Also wenn dann jeder 10 Minuten oder 7 Minuten Zeit zum Lesen hat, taucht man nicht ein und darum geht's ja, glaube ich, auch gar nicht, sondern wirklich zu sehen, Panorama hast du gesagt, es gibt so eine Bandbreite und dann geben sich plötzlich Verknüpfungen zwischen Schweiz und Deutschland und Lyrik und Prosa, das finde ich sehr spannend.
Genau.
Und was ich auch noch sagen wollte, was ich auch spannend fand bei eurem Quick and Dirty, war eben dieser Chat, der da so nebenbei abläuft. Also was man ja während einer Lesung nicht macht. Man flüstert dann ja nicht mit seinem Nachbarn und sagt, ach, das fand ich jetzt super oder nee,
macht man das etwa nicht?
Also man darf es nicht, das ist, glaube ich, verboten.
Es nicht. Ja, sonst, das stimmt. Man tut es natürlich.
Darf man nie wieder veröffentlichen. Ja. also deswegen die Frage so nach den Zoom-Lesungen. Das war ja auch letztes Jahr so ein Phänomen, als Corona anfing, alle Lesungen brachen plötzlich weg und man stürzte sich dann so aufs Online-Lesen. Und das war aber so eine Welle, die dann auch irgendwann wieder so abflachte.
Genau.
Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt nicht professionalisiert sich das, aber gibt es eine Form von Ritual, wie man halt diese Lesungen, dieses auch Zoom-Lesungen dann einfügt in ganz normale Lesungserfahrungen.
Genau, ja, ich finde das auch ganz spannend, weil es ist natürlich, man wägt natürlich immer ab. Wir haben jetzt auch für die Thüringer Literatur- und Autorentage, wir gehen jetzt wieder ins, da verrate ich jetzt kein großes Geheimnis, wenn ich sage, wir sind einfach gezwungen aufgrund der hohen Inzidenzen im Saale-Orla-Kreis, wo unsere Location, die Burg Ranis ist, da sind wir gezwungen, wieder ins Digitale zu gehen. Und da wägt man natürlich auch ab, was für Formate macht man. Und ich finde das wahnsinnig schön, dass es da so verschiedene Möglichkeiten auch gibt. Wir machen hauptsächlich vorproduzierte Videos, wirklich mit Kamerateam und so, die dann auch eine gewisse Ästhetik haben und so weiter. Und daneben hat man natürlich wirklich diese interaktiven, oder das ist natürlich dieses Gimmick, sag ich jetzt mal, an so Zoom-Veranstaltungen, die halt wirklich live sind, dass du diesen interaktiven Charakter hast, dass das Publikum wirklich eingreifen kann, dass es nicht nur, bei einer normalen Lesung wäre es ja unhöflich, wenn das Publikum plötzlich parallel, wie du halt sagst, eine Unterhaltung anfängt. Aber da ist es halt irgendwie möglich über die Chatfunktionen und so weiter. Und bei Quick and Dirty ist es ja sogar so, dass man das Publikum unterhält sich bei YouTube quasi im Live-Chat. Und die Autoren an sich, die können da sich reinklinken und die können aber auch Backstage bei Zoom untereinander quasi sich austauschen. Und das ist nochmal so ein ganz...
Darüber sollte man irgendwann eine Lesung machen, das Backstage.
über das Backstage-Geschehen, genau. Nee, aber ich finde das find's total cool, dass man halt jetzt auch diese Möglichkeit hat. Und gerade, ich war neulich vom Bödecker-Kreis Baden-Württemberg. Die hatten ein kleines Symposium veranstaltet und organisiert. Die Ulrike Wörner, wahnsinnig engagierte Leiterin dort vom Bödecker-Kreis auch. Da ging es eben um digitale Literaturvermittlung und wie man als Autor und Autorin sich quasi, jetzt halt zu dieser Zeit quasi online quasi verkauft, in Anführungszeichen, oder wie man zum Beispiel Schullesungen macht. Jetzt, wo es gezwungenermaßen so ist, dass man es nur online machen kann. Aber ich sehe da auch eine ganz große Chance drin, wenn es wieder möglich sein wird, eigentlich zu reisen und lokal vor Ort zu sein. Für ältere Autorinnen und Autoren, die tatsächlich nicht mehr reisen können oder generell, wenn ich jetzt hier in Thüringen verortet bin und da natürlich mein Einzugsgebiet habe, aber wieso kann ich nicht mal in Südfrankreich eine Lesung anbieten an einer deutschen Schule oder an einer Fremdsprachenklasse, die mich irgendwie aufgrund von einem bestimmten Thema einladen möchten und die aber jetzt sagen, okay, wir können uns die Fahrtkosten und die Unterbringung nicht leisten. Und ich finde, das ist eine ganz große Chance für uns, wenn wir das weiter verfolgen. Und wenn wir da jetzt quasi mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen, einfach das Schwimmen lernen und schauen, wie wir zurechtkommen.
Ja, das finde ich, wenn man der Pandemie sowas Positives abgewinnen möchte, dann, dass es eben auch die Tür aufgestoßen hat, so für bestimmte Kanäle, die es eigentlich schon viel länger gibt und jetzt zwangsläufig so eine Akzeptanz stattgefunden haben muss und die, glaube ich, auch nicht weggehen. Also es wird jetzt, ab September wird es trotzdem noch weiter Zoom-Lesungen dann geben. Ja.
Genau, es gibt da auch wahnsinnig spannende Formate. Ich habe da jetzt gesehen, wie Schauspieler das auch nutzen. Um bestimmte Texte zu performen. Also nicht einfach nur zu lesen, sondern wieder quasi mit dem Setting, das man dann eben hat, dass man da eben ein Zimmer zur Verfügung hat und ein Screen direkt vor sich hat, wie man da aber auch mit bestimmten Props und so weiter arbeiten kann und kann das als Performance-Tool nutzen und auch wirklich mit mehreren Schauspielern, die an mehreren Locations sind, jetzt egal wo auf der Welt. Und das finde ich total cool. Es ist wirklich eine sehr interessante Sache.
Ja, ich glaube auch, das ist kein Gegeneinander. Also niemand wird jetzt auf Lesungen an Orten sozusagen verzichten wollen und niemand nur Zoom-Lesungen, sondern das ist so ein Miteinander von verschiedenen Formaten. Ich würde, obwohl die Frage fast schon so ein bisschen beantwortet ist, nur mal fragen, wie man Literatur sozusagen ins Netz auch bringen kann. Also vielleicht zur Erklärung, also für mich ist Lesen also wirklich das Lesen, das Beschäftigen mit dem Text, so ein Ausschalten von Reizen, auch so ein quasi Verlangsamen der Zeit. Und so wie ich, auch wie wir am Anfang über Kommunikation und Internet und soziale Medien gesprochen haben, ist es ja so ein permanente Überflutung von Reizen, so nebeneinander auch von Geschichten, wenn ich beim Lesen mich halt auf eine Sache konzentriere. Und für mich ist immer die Frage, wie bringe ich das denn zusammen? Also gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass sozusagen das Langsame des Lesens, das Konzentrierte des Lesens in sowas Unkonzentriertes wie das soziale Netz zu transportieren?
Ja, ich glaube, es kann nur nebeneinander. Also so an sich, das Internet ist halt ein Tool. So. Und egal wie, es wird nie das stille Lesen eines Buches oder was weiß ich, ob man es jetzt als Buch nimmt oder ob man es mit dem E-Reader oder am Handy liest oder so, das wird es wahrscheinlich nicht ersetzen. Die Art und Weise, wie Leute zur Literatur kommen, die beeinflusst es natürlich. Und es beeinflusst ja auch die Art und Weise, was für einen Text man produziert. Erstmal, ja. Also es gibt ja Insta-Poetry und da ist man ja durch das Insta-Format einfach erstmal gebunden oder eine gewisse Länge gebunden. Es gibt ja auch, ich finde Twitter-Bots total cool.
Ja.
Da gibt's ja, es gibt ja Twitter-Poetry, wo man wirklich diese Länge von einem Tweet halt nutzt oder was weiß ich, mittlerweile kann man ja Threads machen, aber es muss ja trotzdem erstmal passen, so dass es.
Also vielleicht Twitter-Bots heißt, dass die automatisch Inhalte.
Genau, die automatisch, das ist nochmal was anderes, genau, als wenn ich selber das schreibe. Mhm. Genau, Twitter-Bots gibt's auch, das ist total cool, das gibt's ja in verschiedenen, gibt Twitter-Bots, die Originaltexte generieren. Mhm. Und es gibt aber auch Bots, die quasi Werke von Autoren durchgehen und die da so prägnante Stellen rausfiltern und die dann quasi im 2-Stunden-Takt oder so posten. Ja. Ich liebe den Ann Carson-Bot. Ich habe da gerade erst was zu gepostet. Ich liebe diesen Bot. Oder es gibt einen, den hat, glaube ich, Jasmin Schreiber mit einem Freund zusammen gemacht. War das Jasmin Schreiber? Ich glaube. Den Samsa-Bot, Gregor Samsa-Bot.
Oh.
Der nimmt immer den Anfang.
Genau, und setzt dann.
Und setzt aus dem, scannt quasi das, oder das Quelle ist quasi das Projekt Gutenberg oder alle Texte im Projekt Gutenberg. Und der Satzanschluss für den ersten Satzteil aus der Verwandlung von Franz Kafka ist dann immer ein passender Satz aus irgendeinem Text aus dem Projekt Gutenberg. Und es ist großartig, was es da für Kombinationen gibt.
Ja, dem folge ich auch. Ich folge auch so einem Kochbuch-Bot, der sozusagen aus so einem Kochbuch dann immer neue Rezepte zusammensetzt, so total irre Sachen zusammen.
Ja, es ist großartig, wirklich. Es gibt auch so ein Listen-Bot, der generiert aus Schlagzeilen und aus tagesaktuellen Meldungen Listen. Mhm. Und da kommen auch manchmal ist natürlich viel Schwachsinn, was da erzeugt wird, aber manchmal sind das so wirklich Sachen, die an sich irgendwie ein total poetisches Potenzial entfalten. Und es gibt Leute, die nehmen solche Sachen dann als Writing Prompts, also als Schreibimpulse, als Schreibanlass für was weiß ich, jetzt für eigene Texte oder auch ich kenne Leute, die das dann sammeln für Werkstätten, für Schülerwerkstätten, für Schreibworkshops, whatever, für egal wen, die dann solche Sachen als Writing Prompts reingeben, als Schreibübung.
Ja, das ist faszinierend. Ich hatte, glaube ich, so auch so ein Künstlerkollektiv, hatte mal so 10.000 Kommentare von der Pegida-Seite gesammelt und sozusagen als rein Text. Und da habe ich sozusagen Pegida Poetry draus gemacht und habe sozusagen aus diesen Rohmaterial dann Gedichte, in Anführungszeichen, sozusagen zusammengestellt. Das macht totalen Spaß, auf diese Art und Weise dann auch an diese Weise zu schreiben. Clemens Setz ist da so ein totales Trüffelschwein. Also der findet da total tolle Sachen, dann, wo man sich dann auch drinnen verlieren kann. Also
das ist total. Es ist wahnsinnig schön. Und weißt du, ich mag das total, dieses Spielerische an dieser ganzen Sache. Weil, ich meine, es macht uns ja auch Spaß, irgendwie mit sowas zu arbeiten und zu schreiben und so weiter. Und ich finde das immer, ich meine, man sieht es an meiner Bibliografie, die ja nun quasi nicht existent ist. Ich liebe es zu schreiben und ich liebe einfach mit so zu spielen und so Kram halt zu machen. Und ich gucke da immer gar nicht drauf, ist das jetzt irgendwie verwertbar oder ist das irgendwie was man in zwischen zwei Buchdeckeln irgendwie irgendwann mal raushauen kann und im Verlag vorlegen kann. Vielleicht sollte ich das mal überlegen bei dem, was ich tue. Aber mir geht's da halt echt, ich bin da so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen blauäugig und ich muss immer so ein bisschen an den, wie heißt der, an den Joker denken im Dark Knight, wo er sagt so, ja, ich bin wie so ein Hund, der Autos jagt und ich wüsste gar nicht, was ich mache, wenn ich ein Auto mal erwische. Und so bin ich ein bisschen in Bezug auf Publikation, weil ich bin da halt so drin und ich mag diese ganze Netzwerkarbeit und so. Und ich mag das wahnsinnig und ich gucke mal gerne, was passiert und so und was auch andere Leute dann machen und so. Und ich vergesse dann immer, dass ich ja selber vielleicht auch mal was publizieren sollte und so, weil ich da einfach so drin bin und Freude dran habe an dem Ganzen, was da so passiert. Ja.
Die Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich auch da gestern einen Text dazu gelesen hatte, und zwar ging es da um digitale Trauer. Oh. Also wie man damit umgeht, wenn Sachen, die man im Digitalen geschrieben oder kuratiert hat, da ging es um einen Fall, dass jemand ja über mehrere Jahre eine Playlist auf YouTube sozusagen angestellt hat. Da gab es halt irgendeinen Algorithmus, der hat das gefleckt und war die Playlist weg und die Arbeit von Jahren waren halt weg.
Oh Gott, ja.
Oder jemand hat geschrieben, hat vor, weiß ich nicht, 15 Jahren auf irgendeinem Forum halt kleine Kurzgeschichten geschrieben und das Forum wurde dann halt vom Surfer gelöscht und das sind die Geschichten sozusagen verloren gegangen. Und wie man damit umgeht, dass im Digitalen eben auch viele Sachen verloren gehen.
Ja, manchmal gehen ja auch Leute verloren. Ja. Das ist wirklich, das finde ich immer irgendwie schockierend, wenn da Leute sind. Man weiß ja sowieso manchmal nicht, ist es ein Bot, ist es irgendwie, wird man gerade gecatfished oder so? Wer sind die Leute dahinter, ne? Und das hat ja auch irgendwie so ein spielerisches Element. Und manchmal sind halt einfach Leute weg, wo man nicht so genau weiß, sind die jetzt. Ist das jetzt einfach nur, hat derjenige einfach nur diesen Account gelöscht oder ist der Person irgendwas passiert oder so? Das finde ich, ist auch so ein Ding. Das ist sehr interessant. Ja, den Text musst du mir mal bitte schicken.
Mache ich sehr gerne. Direkt im Anschluss des Podcasts. Ja. Kommen jetzt auch schon zum
Vielleicht
Ende.
Vielleicht kannst du den auch in die Shownotes packen.
Das mache ich sehr gerne.
Das gibt es, genau. Das gibt es aber jetzt bei Spotify. Da gibt es die Shownotes.
Ja.
Kannst du alles verlinken. Das ist sowieso immer interessant. Vielleicht können wir hier auch ein paar Sachen dann, die wir erwähnt haben, verlinken.
Ja. Das finde ich eine sehr gute Idee. Ich würde zum Abschluss dir gerne noch zwei Fragen stellen. Und zwar, da du viel mit Literatur im Netz arbeitest, beruflich und privat, gibt es für dich irgendein Feature, irgendeine Plattform, irgendetwas, wo du sagst, das würde das Leben da wahnsinnig leichter machen?
Ach Gott, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Okay. Hätten wir gleich am Anfang fragen, oder ich hätte das gleich am Anfang fragen sollen, wo findet man dich? Also wenn man sagt, Romina Nikolic, möchte ich alles drüber wissen, ganzen Persönlichkeiten, alles über Fanbücher, Crowdfunding,
Oh Gott.
Wo finde ich dich?
Ich bin auf, ich habe das jetzt überall, glaube ich, gleichgestellt. Ich bin auf Twitter, Instagram und Facebook hauptsächlich aktiv und da immer als @Nikolic_Romina oder Romina Nikolic? Oh mein Gott, das weiß ich gar nicht, wie peinlich.
Aber auch das können wir in die Shownotes stellen.
Moment, ich schaue jetzt mal eben, wie ist eigentlich mein Name? Ja, nein, Romina Nikolic, genau. Ja, das war immer so, ich hatte es immer andersrum. Ich hatte immer Nikolic_Romina und so und jetzt habe ich es aber überall irgendwie gleich gemacht. Genau.
Vielen Dank für die vielen interessanten Antworten. Vielen Dank, dass du hier bei uns im Studio warst. Vielen Dank für alle, die zugehört haben und bald gibt es die nächste Ausgabe von Studio Literatur. Tschüss und auf Wiedersehen.